Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir hatten die Rückkehr des verloren gegangenen Sohnes des französischen Rugbys, Antoine Dupont. Ein deutlich erfolgreicherer erster Arbeitstag nach seinem Urlaub, als es mir in den letzten Jahren gelungen ist. Ein Teil dieses Erfolges aus wirklich allernächster Nähe mitbekommen hat, ist Oscar. Schöne Grüße nach Clermont.
Ja, Grüße zurück. Wir nehmen euch wie immer mit auf eine Reise durchs französische Rugby und erzählen euch, wie ich mit Dupont gemeinsam ins Mahlfeld gerutscht bin. Deswegen bleibt dran, ich freue mich drauf und wir freuen uns auf euch, dass ihr uns zuhören könnt.
Ja, wir fangen aber vielleicht mit einer Sache an, über die man in den allermeisten Fällen nicht allzu oft die Gelegenheit hat zu reden. Ein ehemaliger Mitbewohner von mir wird per internationalem Haftbefehl gesucht. Auch ein Satz, den ich nicht gedacht hätte, einmal zu sagen. Es handelt sich um Rocky Elsom, ehemaliger Kapitän der australischen Nationalmannschaft, unter anderem bei der WM 2011 in Neuseeland, der ja mein Chef war in Frankreich, in der Bonne, unter anderem. Was heißt unter anderem? Er war unter anderem mein Chef, aber eben halt auch zeitlang Mitbewohner. Und wurde letzte Woche Donnerstag oder Freitag zu 5 Jahren Haft.
Was hat er gemacht? Was hat er verbrochen?
Ja, also, er wurde verurteilt, weil er laut Gericht zum einen 700.000 Euro hinterzogen haben soll, zum anderen spricht das Gericht über Vorteilsnahme zugunsten seiner Freunde.
Ich habe gelesen, dass er wohl einen Trainer angestellt hat, der aber nie da war. Also kannst du das bestätigen? Okay.
Das fand ich irgendwie sehr lustig. Das sind so die beiden Vorwürfe, die ich halt überhaupt nicht. Also über die Hinterziehung, ohne mich jetzt hier selbst inkriminieren zu wollen, ne, aber
über die Kohle lag doch bei dir im Zimmer, Marc. Gib's zu.
Schön wär's. Das waren die beiden Dinge, die ich halt überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Also es handelt sich bei dem Trainer, um den es geht, handelt sich um Michael Foley, der zu dem Zeitpunkt 2016 hat er gerade seinen Job bei der Western Force verlassen und sollte eben den geschassten Justin Harrison in der Bonne ersetzen. Und wurde rübergeflogen und ich weiß, dass er da war, weil ich ihn persönlich vom Flughafen abgeholt habe. Und ich weiß auch, dass er in Frankreich war und ich weiß auch, dass er nur kurz da war, weil die neuen Eigentümer, die ja kurz darauf gekommen sind, und da kommen wir zu dem ganzen Hinterziehungsteil da noch gleich, die wollten mit ihm nichts zu tun haben. Es war auch super wild, weil sie in Frage gestellt haben, ob das überhaupt der echte Michael Foley sei und ob das nicht nur ein Schauspieler sei.
Also so krass, ne? Das gibt's auch nur in Frankreich.
Ich kann aus erster Hand, ich habe seinen Mietvertrag gesehen, ich habe seinen Handyvertrag gesehen, ich habe ihn vom Flughafen abgeholt und nachdem er wieder rausgeworfen wurde, wieder zum Flughafen gefahren. Und wenn er nicht der echte Michael Foley gewesen wäre, wäre er mit diesem Pass nicht durch die Kontrolle gekommen. Das ist vielleicht ein Argument, an dieser Stelle. Aber ja, also den Vorwurf kann ich halt in der Form nicht bestätigen, genauso wie dass der seinen Generaldirektor des Vereins, den er angestellt hat, 7.000 Euro im Monat verdient hätte, ohne da gewesen zu sein.
Netto oder brutto?
Und weiß ich nicht genau. Spielt auch keine Rolle eigentlich, weil die Sache war folgende. Das ist eine bisschen blöde Geschichte, weil die Fakt ist, dass der Verein in Form einer gewissen Verwaltungskraft sein Visa nicht hinbekommen haben. Und er war dann, doof war dann nur die 3 Monate, die er mit dem Touristenvisa da sein durfte, war er da, musste dann das Land aber wieder verlassen, ist in die Türkei geflogen und durfte dann nicht wieder zurück, weil er ja bei seinem ersten Visum quasi betrogen hat, weil er trotz reinem Touristenvisum gearbeitet hat. Ich kann aber an dieser Stelle auch sagen, dass, also er ist dann nochmal zurückgekommen, um Büro aufzuräumen, aufzulösen und alles drum und dran. Aber diese Behauptung, dass er so viel Geld bekommen hätte, ist schlicht und ergreifend Unsinn, weil dadurch, dass er das mit dem Visa nicht geklappt hat, wurde er nicht bezahlt. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil er sehr, 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 sehr sauer war. Aus guten Gründen. Ne, weil es war ja in dem Sinne auch nicht sein Fehler. Aber dieser Vorwurf, er hätte hier da so viel Geld rausgeworfen für Leute, die gar nicht da waren und nur auf dem Papier da waren, stimmt halt einfach nicht. Und man kann natürlich darüber reden, was für Leute er hatte. Unter anderem, ne, Chris Whittaker, den er aus Leinster, mit dem er Leinster und naja, den Waratahs und Australien überall zusammen gespielt hat. Genauso wie ein Itumiki oder wie sie alle heißen, ne? Also man kann natürlich darüber reden, dass er viele Freunde und Bekannte angestellt hat. Auf der anderen Seite ist das im Rugby nur absolut kein Novum, dass die Leute...
Das habe ich noch nie gesehen. Das ist mir ganz neu, dass auf einmal ganze Trainerstäbe sich schon Ewigkeiten kennen. Das gibt es noch nie gesehen.
Nee. Man kann auch, weißt du, man kann so das Strittige, worüber man reden kann, dass er zwar auf der einen Seite Präsident war, aber weiterhin ein Gehalt als Spieler bezogen hat, weil er 2 oder 3 Spiele gemacht hat. Danach dann war er dann verletzt. Aber weißt du, das Ding ist halt, denke ich halt, also ja, klar kann man darüber reden, dass es irgendwo, dass er kein Spielergehalt beziehen muss. Auf der anderen Seite ist es, wenn überhaupt, Versicherungsbetrug. Weil bei seiner langzeitigen Ausfall zahlt ja nicht der Verein sein Gehalt, sondern die Versicherung. Von daher kann man jetzt darüber reden. Natürlich ist es Versicherungsbetrug. Wahrscheinlich hat es dem Verein geschadet. Nein.
Aber was sind denn die 700.000 Euro?
So, da kommen wir jetzt... Also, ich werde an dieser Stelle sagen, dass die Art und Weise, wie er das Land verlassen hat, durchaus eine gewisse Frage offen lässt, wie legal das ist, was er gemacht hat. Weil...
Jetzt wird es interessant.
Ich kann mich erinnern, wir hatten... Ich war mit... Darfst du eigentlich auch keinem erzählen, aber ich war mit einem Spieler zu dem Zeitpunkt bei KFC. Aber der war gerade erst, also der war gerade aus Neuseeland angekommen, tongarischer Nationalspieler.
Ich wollte gerade raten, wo der herkommt, aber jetzt hast du das, ja, hast du das Spiel kaputt gemacht.
Entschuldigung. Ja, tongarischer Nationalspieler, aber Center. Der war gerade irgendwie aus Neuseeland angekommen, über Kontakte verpflichtet. Und waren dann irgendwie der zweite Tag da, war noch nicht im Training und ja, war dann irgendwie bei KFC Mittagessen und kriegte einen Anruf von Rocky, ob ich denn nach Girona fahren könnte, um seinen, oder ob wir zu zweit nach Girona fahren könnten, um sein Auto aus der Garage am Flughafen abzuholen. Der Schlüssel würde auf dem Reifen liegen. Das war alles und danach war er weg. Also wir sind dann wirklich von jetzt auf gleich zum Flughafen gefahren, zu zweit, haben sein Auto abgeholt, sind wieder nach Hause gefahren. Das war das letzte Mal, dass ich ihn persönlich gesehen, oder das letzte Mal, dass ich persönlich von ihm gehört habe. Wir haben danach noch Kontakt gehabt, ne? Aber das letzte Mal, dass ich in Frankreich was von ihm gehört habe. Von daher war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, dass ich dachte, gut, also irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Aber der Plan war eigentlich, so wie ich ihn im Nachhinein verstanden habe, und das bitte auch nicht an die französische Staatsanwaltschaft weitergeben, ne? Aber die Sache war ja die, Rockys, oder die Firma, für die Rocky gearbeitet hat, diese Investmentfirma, die hat den Verein ja übernommen, nachdem er insolvent war. Nachdem eine Gruppe von Menschen ihn, ja, auf ihre Art und Weise in Grund und Boden gewirtschaftet haben und ja, Verein war insolvent, sie haben den Verein übernommen. Sie haben den Verein wirtschaftlich und sportlich erfolgreich gemacht, muss man einfach in Fairness sagen. Woraufhin dieselben Personen, die den Verein vorher in Grund und Boden gewirtschaftet haben, denen aber nun mal knapp 80% der Stadt gehört an Immobilien, den ganzen Sponsoren, die wir gesammelt haben, und wir hatten ja fast 90% aller Unternehmen im Großraum Narbonne waren ja Sponsoren. Ja, alle haben nur 5.000 Euro gegeben. Manche mehr, manche, nein, nicht weniger, das war die Mindestsumme, aber einige mehr. Aber alle mindestens 5.000 Euro. Aber dann hat denen gesagt, also folgendes, wenn ihr diese Sponsorenverträge zahlt, dann erhöhen wir euch die Miete. Oder kündigen euch ganz. Woraufhin viele dann natürlich gesagt haben, naja, gut. Dann wohl wahrscheinlich nicht. Was dann folgte, war eben die Entscheidung der DNACG, dass Narbonne zusammen mit Tarbe und Biarritz damals auch alle drei Vereine aus der zweiten Liga zwangsabsteigen würden. Ja, und daraufhin war eben diese Erpressung von diesen Leuten, dass sie gesagt haben, also entweder du verkaufst uns die Anteile zurück oder der Verein steigt ab und du bist hier, Mensch, dein Investment ist am Arsch und du wirst gesteinigt. So wie ich es verstehe, war sein Plan eben dafür zu sorgen, dass das Geld beiseite geschafft wird, der Verein in die dritte Liga absteigt, er die Anteile zurückkaufen kann und mit dem beiseite geschafften Geld wieder. Das hat nicht funktioniert und ich schätze, er hat das Geld dann wahrscheinlich einfach behalten. Was nicht legal ist.
Was man halt so macht, ne, wenn man 700.000 Euro...
Ja, ne,
Gerät man in Versuchung, ne, wenn man das auf dem Konto auf einmal hat.
Ja.
Auf seinem Sparkassen-Girokonto.
Wobei man halt auch einfach sagen muss, also ich kann jetzt, also ich glaube, es wird irgendwas für dran sein an der Geschichte. Ich möchte nur eine andere Geschichte noch dazugeben, die mich ein bisschen an dem ganzen Prozess zweifeln lässt. Weil er war ja nicht die einzige Person.
Unrechtsurteil, unschuldig.
Ich weiß, so weit würde ich nicht gehen, aber ich kann mich erinnern, dass es bei der Zeugenbefragung ein Bekannter von mir nach Montpellier geladen wurde von der Staatsanwaltschaft. Kommen Sie doch bitte nach Montpellier, wir würden Sie gerne befragen, das ist offiziell und so weiter, bla bla bla. Kam also dorthin, hat im Büro Platz genommen. In der Ecke saß die Sekretärin des neuen Eigentümers und Hauptsponsors, die Staatsanwältin, die oder der Staatsanwalt, ich weiß gar nicht mehr, ob es mal eine Frau ist, ja eigentlich auch egal. Die Person, die Befragung durchgeführt hat, hat die Notizen mit einem Kugelschreiber mit Logo des neuen Eigentümers gemacht. Während die Sekretärin dieser Person in der Ecke saß. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die lokale Gerichtsbarkeit bestechlich ist. Das möchte ich überhaupt nicht implizieren. Ich sage nur, dass das Momente sind, die einen durchaus berechtigte Zweifel aufkommen lassen.
Da hat der lokale Adel seine Kontakte genutzt, meinst du?
Ja, bis zu einem gewissen Grad, weil ich denke halt auch am Ende des Tages, so dieser Prozess, wir reden hier über Dinge, die 2016 passiert sind. So, es sind 8 Jahre, über 8 Jahre ist es jetzt her. Man hat laut Aussage von Rocky Elsom nicht versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Man hat nur gehört, er hat einen neuen, gut bezahlten Job. Wie gut bezahlt dieser Job ist, weiß ich nicht. Er trainiert, wird jetzt neuer Cheftrainer einer katholischen Schule in Irland. Auch wahrscheinlich aus guten alten Lancer-Zeiten die Kontakte, aber gut. Aber ja, man hat gehört, er hat einen neuen, gut bezahlten Job und scheint dann irgendwo ganz schnell am Rad gedreht zu haben, aber ja.
Das Geld war aus, Finanzskandal in Frankreich und Marc mittendrin. Also wenn der nächste Podcast dann nicht erscheint, könnt ihr euch sicher sein. Ja, man hat Marc bekommen. Also man hat ihn erwischt.
Ich muss zumindest für meinen Teil sagen, ich habe meine ganzen Gelder bekommen. Ich musste mit Anwalt drohen, aber ich habe mein Geld gekriegt.
Immer ein Gewinner hat die Geschichte.
Ja, du, ich meine, sie wollten nicht zahlen, aber ja, mussten halt, ne? Aber ja, dass nicht alles sauber lief, ich glaube, darüber muss man noch nicht streiten, das ist der französische Rugby, dass dann nicht immer alles ganz, ganz über der Hand läuft, ist, glaube ich, ganz klar, wobei ich mich nicht unter der Hand bezahlen lassen würde, ganz klar, aber dass da manche andere Personen durchaus auch mal irgendwo die Hand aufhalten, das hat man danach in den Jahren auch gesehen. Und das hat auch seine Gründe, weshalb gewisse Menschen, denen gewisse Übergrifflichkeiten gegenüber den eigenen Stiefkindern in dem Fall vorgeworfen werden, da vielleicht auch gewisse Ansichten haben, die Naja, sei es drum. Lokalpolitik. Ne?
Ihr seht also, nicht alles französisch Rugby ist so schön, wie man das manchmal in den Medien sieht. Ich habe auch noch eine lustige Geschichte, weil du meinst gerade Auto und Flughafen. Habe ich aber auch schon mal im Podcast erzählt, aber die kann man eigentlich immer zum Guten geben. Und zwar, wir hatten einen Spieler, der ist nach Australien gewechselt und dann ist er mit seinem Auto ist er halt zum Flughafen gefahren und hat uns halt gesagt, ja Jungs, na, mein Auto steht da und da und wer jetzt zuerst kommt, der kann es einfach behalten. Ja, und dann haben wir es dann einfach unserem ehemaligen Fitnesstrainer gegeben, weil wir hatten ja alle ein Auto. Und wir haben gesagt, ja komm, Tonio, hol dir das Auto. Und dann hat er sich das Auto geholt. Und ja, das war auch so, als ich das in der Mannschaft-Chat gesehen habe, dachte ich mir auch nur so, alles klar. Aber gut, was will man sonst machen mit dem Auto, wenn man auf einmal umziehen muss? Da hat man nicht so viele Möglichkeiten. Also ja, meinte er, müsst nur das Parkticket bezahlen und dann habt ihr die Karre. Das war ein guter Deal, also günstiger kriegst du ein Auto nicht mehr. Also.
Nee, ich glaube auch.
ja, auch erfreuliche Nachrichten, lustige, eigentlich gar nicht lustig, eigentlich nur sehr, sehr erfreulich. Wir werden in dieser Folge nicht genauer darauf eingehen, wir haben aber schon unsere Hände ausgestreckt, die Fühler ausgestreckt nach Gesprächspartnerinnen für das Thema und zwar Canal Plus, also das Äquivalent zu Sky im französischen Sport, also ein Bezahlsender, der die Top 14 die Pro League überträgt, wird diese Saison auch 5 Spiele bzw. 6 Spiele der Frauen übertragen. Einmal das große Derby in 2 Wochen Bordeaux-Romagnat, also die Mannschaft ja, Bordeaux der Frauen gegen Romagnat, also Clermont-Ferrand im Michelin und das Ganze vor den Männern, also vor uns, aber eben mit großer Übertragung. Dazu kommen weitere Top-Spiele, 4 weitere Top-Spiele plus das große Finale eben auch auf Canal Plus. War ja schon letztes Jahr so, dass glaube ich 15.000 Leute bei diesem Derby Bordeaux-Romagnat da waren. Und ich glaube, dieses Jahr werden es dann, das heißt in 2 Wochen werden es dann noch um einiges mehr werden. Mit natürlich dem großen Top-Kator-Spiel, was sich dahinter befindet, ist natürlich logischerweise so, dass ja einfach, denke ich, mehr Leute auch kommen werden, sich sagen werden, ja, komm, ich gucke mir das Spiel um 16.30 Uhr an, dann kann ich mir das doch eigentlich hier um 14.35 Uhr oder wann auch immer das Spiel dann ist, kann ich mir dann auch angucken. Und ich glaube, da werden wir einen neuen Zuschauerrekord bekommen für die Frauenspiele, bin ich mir sehr sicher. Und es ist eine super Entwicklung. Und jetzt habe ich dann zu Marc gesagt, ja, lass uns doch länger auf das Thema eingehen. Und da hatte Marc klugerweise mit den besseren Argumenten aber gesagt, ja, es ist doch, wenn jetzt 2 Männer über Frauenrugby reden, ist das vielleicht nicht so sinnbringend und deswegen haben wir jetzt versucht, die ein oder andere Frauenspielerin in Frankreich ja anzusprechen oder anzuschreiben und versuchen euch da was für euch vorzubereiten, denn die Liga professionalisiert sich immer weiter und ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema für uns beide und hoffentlich auch dann für euch. Ja.
Oder Romagnat ja auch das Rückspiel vom letztjährigen Finale, das kommt ja auch noch dazu. Ich bin sehr gespannt, also es ist ja die Annäherung zwischen der ersten Liga der Frauen und der Ligue Nationale Rugby, dem Ligaverband der Herren, ist ja seit von allen R-Seiten seit einigen Jahren durchaus sehr gewünscht. Ich bin mal gespannt, ob das die Sache jetzt weiter vorantreibt. Apropos Dinge vorantreiben, ich an dieser Stelle noch eine kleines Update zur letzten Woche. Nach der Entlassung von Karim Gezal wurde Paul Gastard bei Stade Francais Paris auch offiziell zum Cheftrainer befördert. Das an dieser Stelle. Die erste offizielle Änderung des Trainerkarussells. Na gut, nicht die erste. Mauricio Rugiardo wird bei Provence aufhören. Darüber hinaus gab es in den letzten 1-2 Wochen einige spannende Gerüchte, aber die wir vielleicht erst eingehen, wenn da irgendwas offiziell ist. Der Vollständigkeit halber vielleicht das spannendste Gerücht davon, dass Jean-Noël Spitzer, der Trainer von Vannes, wohl zu Besuch in Castres war. Allein des Abstiegs, also nach, was weiß ich, Jahrzehnten der Arbeit in Vannes, also ein auch bei einem deutlich größeren Erstligaverein winken könnte. Und bevor wir vielleicht zu Castres kommen, die Überleitung zur Top 14.
Ihr habt's gehört.
Und
wir haben nicht in Montferrand gespielt, wir haben auswärts gespielt. Aber wir haben gespielt und ich habe gespielt. Und zwar durften, ja, was heißt durften, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir haben zusehen müssen, wie Dupont nach seinem Olympiatriumph zurückgekommen ist. Ja, drei Versuche in 12 Minuten. Zwei davon durfte ich, ja, einen durfte ich mir ganz nah angucken, die zwei anderen wahrscheinlich so, war ich so einer, der die besten Plätze hatte. Alles im einen ist natürlich jetzt für uns aus Teamsicht eine nüchterne, du kriegst 50 Punkte, also ist verständlichkeitshalber, haben wir 48 zu 14 verloren. Das ist natürlich bitter. Ja, ich meinte zu Marc letzte Woche, meinte ich so zu ihm, ja, wir fahren schon dahin, um zu gewinnen. So, also, ne? Weil natürlich hast du dann auch Leute, die sagen, ja, also komm, versucht's gar nicht und so, aber nee, doch, man fährt natürlich schon dahin und sagt so, ja, komm, lass uns, also warum denn nicht so? Warum nicht wir? Ne, man fährt da jetzt nicht hier mit so nach wie so ein Opfer, was sich einfach darauf wartet, sich verprügeln zu lassen. Aber gut, es hat nicht so wirklich gut funktioniert. Wir haben 50 Punkte bekommen, einfach weil wir eben 19 Penalties gegen uns gepfiffen bekommen haben und ja auch zu viel Tacklings verpasst haben. Ich habe das ja schon in der vorherigen Folge mal angesprochen, da haben wir ein bisschen über Taktik geredet. Du musst, um Toulouse zu schlagen, brauchst du, ja, brauchst mindestens so 92% Tackle Completion. Du brauchst vor allem den Ball, ja, weil Toulouse angreift mit ihren individuellen Klassenspielern, dann ist es immer schwer. Haben wir nicht geschafft, haben verloren. Und jetzt gebe ich erstmal Marc das Wort. Du hast es ja als Zuschauer beobachtet, dann komme ich nachher nochmal zu meinem, ja, als ich aufs Spielfeld gekommen bin, um ein bisschen über Spielerfahrung zu reden. Aber erzähl erstmal du, wie du es gesehen hast und ja.
Ja, also gerade was das Thema Disziplin angeht, fällt es mir sehr schwer zu widersprechen, dass euer Team dann nicht, ja, so ganz auf der Höhe war. Es ist dann auch immer, wo man sagt, die versprechenden Ansätze sind dann halt auch schwer zu Ende zu führen, wenn das dann halt dahinter ist oder diese Unpräzision dahinter ist. Toulouse zur Halbzeitpause gar nicht so weit vorne, 15-0, glaube ich, irgendwas in die Richtung.
20-0.
20-0. Ja gut, also doch ein Stückchen schon. Aber in der ersten Halbzeit fand ich Toulouse jetzt noch nicht so bombastisch. Ja, klar, das ist dieser Versuch von Dupont. Ich weiß gar nicht, ob das noch die letzte Aktion der ersten Hälfte war.
Nee, der erste
Oder ob
Versuch
das
von
schon.
Dupont war in der zweiten Hälfte, weil dann habe ich mich gerade warm gemacht.
Ja, also man hat schon gemerkt, dass bei Toulouse die Saison wirklich viel individuelle Klasse einfach ist. Jetzt der Versuch von Thomas Ramos ganz am Ende war oder der eine Versuch von Ange Capuozzo. Auch zwei der Versuche von Dupont, würde ich sagen, sind einfach individuelle Klasse. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, dieses Stade Toulousain ist unschlagbar. Also ich glaube, Toulouse sind diese Saison im Moment so schlagbar
Noch
wie
nie.
die, ja, wie noch nie, weiß ich nicht, aber in jeden Fall seit ihrer aktuellen Hochphase in jedem Fall nicht. Es hat seine Gründe, dass sie ihre letzten beiden Spiele verloren haben. Das ist das erste Mal seit 2017, dass sie zwei Ligaspiele in Folge verloren haben. Ja, also ich fand sie nicht überdominant. Ich fand sie nicht, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, also dieses Toulouse muss mit 120 Punkten gewinnen.
Das wäre aber
Nee,
auch, also meiner Liebe, also das wäre bitter gewesen, ne? Da wäre ich heute nicht im Podcast, also dann.
Ich fand sie jetzt nicht, ich fand sie, fand, natürlich fand ich sie gut, aber ich fand sie jetzt nicht über alles, über jedes Maß hinweg dominant und ich glaube, da wäre mehr drin gewesen, aber dafür braucht es halt einfach eine bessere Disziplin, dafür braucht es vielleicht auch ein, ja, ich weiß, darüber kannst du wahrscheinlich nicht im Detail reden, aber wahrscheinlich auch, wobei, ich weiß nicht, du kannst ja hier einfach mal zwinkern, angeblich gab's ja, war ja gestern, sollte ja gestern das Gespräch sein, ob der Vertrag von Christian Borrios verlängert wird oder nicht. War zumindest laut den Medien gestern das entscheidende Gespräch dazu. Ich finde seinen Spielplan aktuell einfach nicht überzeugend. Also, meine, wie lange ist er jetzt da? 2,5 Jahre, glaube ich. Oder ist jetzt oder bald 2 Jahre, ich weiß es nicht. Bis jetzt ist es für mich irgendwie schwer zu erkennen von außen, was sein Spielplan irgendwo, was sein Konzept ist, außer kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das, was er nach außen trägt.
Ja,
Finde ich im Moment.
kann ich verstehen. Ich glaube, Das System ist eigentlich schon, es ist eigentlich relativ klar, dass wir halt versuchen, die Außenkuloirs zu kommen, also die 15 Meter, dass wir die attackieren möchten, dass wir natürlich hart sein wollen, dass wir natürlich hart verteidigen wollen. Das ist auch die Basis, das ist natürlich den Preis, den du zahlen musst, um gegen Toulouse zu gewinnen. Ich glaube, wir haben uns aber das Leben einfach selbst schwer gemacht, weil wenn man sich, ich bin jetzt kein Laptop-Trainer-Fan oder sowas, oder, aber es gibt ja einfach so ein paar Fakten, die man sich anschauen muss. Wir haben zum Beispiel nur 56%, nee, 65% unserer eigenen Standardsituation gewonnen, also Gasse und Gedränge. Das ist der erste Punkt, wo man, glaube ich, ansetzen muss als Team, dass man halt die eigenen Bälle hat, um die Bälle zu behalten und dann auch seine Chancen nutzen muss. Also wir haben halt in der ersten Halbe zweimal eine Gasse verworfen, waren im Gedränge nicht gut genug. Wenn man halt eine Gasse verwirft, ist es halt, meiner Meinung nach, ist es halt einfach, muss man es als Spieler auf sich nehmen und kann dann nicht immer alles auf den Trainer abwälzen. Also bin davon kein Freund. Ich glaube, wir haben eine ganz klare Spielidee, wir müssen sie jetzt nur mal endlich umsetzen. Aber wenn du halt 19 Penalties bekommst, dann ist natürlich halt auch schwer, irgendwie den Spielfluss zu bekommen, ja. Und da war alles dabei. Da ist mal jemand von der Seite reingeflogen, da, weißt du, das sind alles so Sachen, wo man sich, ne, wo man irgendwie den Ball mal einfach wegwirft, kriegt man nochmal 10, kriegt der Gegner nochmal 10 Meter extra. Das sind natürlich alles Dinge, wo man sich das Leben einfach auch als Spieler nicht selber macht und man ist halt als Spieler auf dem Feld und nicht als Trainer. Und das Zweite war, ich glaube, dass wir defensiv sogar extremst gut waren. Das ist meine feste Überzeugung, dass wir, wenn immer dann Toulouse in ihrem System angegriffen hat, Stürmerball, Stürmerball, Hintermannschaft, Stürmer, Stürmer, Hintermannschaft, das, was wir immer machen über die ganze Länge, dann haben wir das gut verteidigt. Aber ab dem Moment, wo wir Bälle, sag ich mal, wo diese Razzle-Dazzle-Situation es gibt und du bist auf einmal nicht mehr strukturiert und auf einmal hast du Capuzzo. Und der steppt und dann ist Ramos links und dann kommt die Por nochmal von hinten angelaufen, wie beim zweiten Versuch. Das ist halt so
Ja.
gewesen für mich auch. Und dann, ich als Fünfer, also ich wieg halt, bin halt ein bisschen schwerer und wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer als Ramos und Dupont. Ich laufe halt Peter Aki hinterher und der spielt halt ein Offload und vor mir ist halt Ramos. Und ich denke mir, ja, der wird dann, wenn er ein Offload spielt, dann ja, wahrscheinlich auf Ramos so, ne? Und Dupont, ich habe keine Sekunde gedacht, dass ich noch einen Hinspieler in meinem Rücken habe. Und er wirft den Ball, ich drehe mich um und ich sehe nur Dupont, der mir halt eine Handabwehr gibt. Ich tackle ihn natürlich noch, aber es ist halt viel zu spät. Er legt halt schon den Versuch. Und das ist, ich glaube, dafür kann man kein System schreiben. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Nummer 9 der Welt so eine Supportlinie laufen können. Das weiß ich wirklich nicht. Dafür müsste ich 9 spielen. Ich glaube, so viele sind es aber nicht. Und ja, manchmal muss man vielleicht auch einfach anerkennen, dass die Spieler besser sind als wir. Ja, war, also ich habe mir auch nach dem Spiel gesagt, boah, ich bin irgendwie, jetzt bin ich in Pick and Go gelaufen gegen eine internationale zweite Reihe und dies und jenes. Also das waren einfach gute Spiele auch und das muss man auch anerkennen. Und auch das Ganze drumherum war besonders für mich. Ich habe noch nie in Toulouse auswärts gespielt, aber man merkt einfach, dass der Verein anders ist als alle anderen. Das fängt damit an, dass du zum Spielfeld reinfährst. Von der Autobahn hast du so ein eigenes Tor, wo du mit dem Bus reinfährst. Was schon krass ist, sag ich mal, kommst raus, du hast die ganzen Fans da, die Fans sind vorm Spiel 2, 3 Stunden schon vorher da. Fan Experience, die Marc immer anspricht, und du kommst wirklich raus und es ist richtig Atmosphäre. Es ist auch als Gastmannschaft das ist echt ein tolles Gefühl. Du kommst dann in ein Stadion, was nicht besonders groß ist, aber was sehr eng ist, also eng am Feld. Und eine super Atmosphäre. Und dann nach dem Spiel, was ich krass finde, weil die Spieler, die sind so bekannt, die sind so berühmt, dass die gar nicht mehr ihre Fans sehen, sondern sozusagen in ihre Kabinen gehen über die Tribüne, die dann geräumt wird. Also die Spieler sind extremst, extremst, extremst beschützt. Das ist bei uns zum Beispiel überhaupt nicht so. Also wenn wir dann durch die Fans laufen, dann machen wir ein paar Fotos und dann ist es auch gut. Aber halt einen Dupont, einen Ntamack, wenn die durch die Fans laufen, dann löst das eine Massenpanik aus. Das merkt man. Merkt, dass es einfach der erfolgreichste Club aktuell in Europa ist. Und war eine gute Erfahrung und ja, hätten wir vielleicht noch was Zählbares mitnehmen können, wäre es umso besser gewesen, denke ich.
Vielleicht beim Thema Fan Experience nur ein kleiner Einwurf von meiner Seite. Wenn ihr als Fan hinfahrt, gebe ich euch einfach die Empfehlung, esst vorher, trinkt. Wenn ihr da seid, ihr habt keine Chance. Wenn ihr in der Sitz, wenn ihr in eurem Sitz seid, ist es ein fantastisches Stadion. Wie gesagt, es ist, Oskar sagt, es ist nicht so klein, aber es sind fast 20.000 Leute. Also es ist schon eine Hausnummer. Aber das Stadiongelände ist sehr, sehr eng. Du kommst nicht mal zur Schlange durch. Und die Schlange ist sehr, sehr lang, aber du kommst nicht mal bis zur Schlange durch. Esst vorher. vielleicht ist mein Tipp. Und Toulouse ist eine fantastische Stadt zum Essen. Und daher nutzt die Gelegenheit, esst vorher in der Stadt. Ist sowieso besser für euch.
Ja, und nichts für gegen eine gute.
Ja, nichts gegen eine gute Merguez im Stadion. Ne? Aber nutzt den Fanshop in der Stadt. Nutzt das. Es geht in der Stadt essen.
Gibt's nicht ohne Grund.
Ist nur aus meiner Erfahrung der große Tipp. Oder wenn ihr nur das Stadion erleben wollt, geht zu den Frauen. Oftmals spielen die auch auf dem Hauptfeld. Ist auch fantastisch.
Der Rasen ist übrigens auch echt gut. Also ich habe mich ja schon öfter mal über Rasen beschwert. Deswegen an der Stelle auch mal klar gesagt, das ist ein guter Rasen. Ja? Da solltet ihr mal zur Gelegenheit bekommen, da zu spielen. Ist ein guter Rasen.
Ich drücke euch in jedem Fall die Daumen und wenn ihr es tut, sagt uns bitte rechtzeitig Bescheid. Rechtzeitig Bescheid wissen über die eigene Zukunft war, glaube ich, auch eine der Kernpunkte. Oh, gute Überleitung eigentlich zum Spiel. Montpellier wann? Das Abstiegsduell schon am 6. Spieltag. 26-24 am Ende für die Gastgeber gegen ein Team aus Wann, das sich am Ende vielleicht einmal zu oft in den eigenen Fuß geschossen hat. Was ja dann am Ende eigentlich auch eher eine Sache ist, die Montpellier macht. Aber Oskar, du hast wahrscheinlich nicht allzu viel von dem Spiel gesehen.
Doch.
Weil es ja am gleichen Tag war.
Alle Spiele gesehen.
Dann,
ich war gerade beim Strap, als ich geguckt habe. Und ich kann dir eins versprechen. Ich glaube, da war der ein oder andere, der wirklich für Wann die Daumen gedrückt hat. Auf einmal hatte jeder einen Onkel irgendwie, der aus der Bretagne kommt. Ja.
Also ich würde mich da anschließen. Ich hätte fast einen Stiefvater aus der Bretagne gekriegt.
Hat nichts gebracht.
Ja, ne? Ich glaube, leider nicht. Aber gerade als Stürmer müsstest du ja eigentlich wirklich über die Leistung von Wann sehr zufrieden sein. Gerade das Small von Wann war ja wirklich ultra dominant.
Ja, schlecht sind sie nicht. Wir haben sie jetzt natürlich auch genauestens analysiert mit dem Trainerteam natürlich gemeinsam, weil wir sie ja am Samstag spielen. So wie es aussieht, Erik und ich spielen wahrscheinlich nicht, kann ich schon mal sagen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wann gute Mannschaft, eingespielte Mannschaft. Sie spielt seit 4 Jahren zusammen, wenn man es runterbricht. Das sind Jungs, die sind gemeinsam aufgestiegen und die kämpfen jetzt gemeinsam für den Klassenerhalt. Das sieht man auf dem Feld, dass sie sich natürlich alle kennen, dass alles abgestimmt ist. Und auch vom Trainer ist es eine gut strukturierte Mannschaft, die spielen eigentlich ähnlich wie wir mit Clermont. Also ist eine Mannschaft, die sich gar nicht so viel das Kicking-Duell einlassen möchte, die sofort Counter-attackt. Die, wenn man sie aber gut tackelt, eben auch die Bälle, wie soll ich das beschreiben, es gibt ja manchmal diese Ping-Pong-Wechsel und sie versuchen dann Counter zu attacken. Und sobald du aber dann ihre erste Stürmerphase gut tackelst und ein langsames Rack erzwingst, dann kicken sie den Ball halt doch. Also so eine Mannschaft, die dann auch mal also diesen Coin halt flippt und guckt, ja, was kann ich erreichen mit einem Konter. Haben also ja so diesen Hang zum Risiko, haben eine gute Stürme, haben ein gutes Gedränge, haben ein gutes Maul und sind einfach gut gecoacht und gut organisiert und sind auf jeden Fall ernst zu nehmen. Das einfach mal vorneweg. Was ich interessant fand, und ich hatte halt so ein Déjà-vu, wann Montpellier, es hätte auch genauso gut Montpellier-Brief sein können, ne? Also du kämpfst und du gibst alles und am Ende reicht's aber nicht. Und es ist eigentlich unverdient. Und es ist halt diese kleinen Fehler, also es ist einmal ein Boxkick, der nicht getroffen wird. Ich habe es gerade schon angesprochen, also Counterattack sind also in ihrer eigenen Hälfte, haben dann ein langsames Ruck, müssen also den Ball rauskicken, schaffen sie aber nicht, ja, und kriegen dann eben, machen dann halt diese individuellen Fehler. Und auf dem Niveau, da bezahlt man einfach richtig teuer für solche Fehler in den letzten 10 Minuten. Und das ist wann genau passiert. Also sie sind in der Halbzeit mit einer Führung gegangen. Sie kommen aus der Halbzeit raus und spielen eigentlich weiter gutes Rugby und können dieses Spiel gewinnen. Und in den letzten 10 Minuten einfach durch kleine Fehler, nicht mal schlimme Fehler, aber durch ganz klitzekleine Fehler, wo man eben den Ball verliert, Meter verliert, Possession verliert, gewinnt dann halt wann. Und es ist super bitter und ich weiß genau, wie man sich dann fühlt, weil ich habe es erlebt, gegen La Rochelle über 80 Minuten mitgehalten und am Ende hast du dann den einen Kick, um das Spiel zu gewinnen, aber du machst den nicht und du verlierst. Und es ist super, super bitter, aber es zeigt halt, ey, das ist die Top 14, es ist die beste Liga der Welt. Es ist die einzige Liga auf der Welt, die einen richtigen Abstiegskampf hat. Und jeden Fehler bezahlst du. Und solche Spiele sind das perfekte Beispiel dafür. Und am Ende, Gratulation an Montpellier, es war ein enges Spiel. Sie haben es gewonnen, sie haben es auch verdient gewonnen, die haben das Spiel nicht geklaut. Dementsprechend bitter, bitter, bitter. Und da wäre mehr drin gewesen für wann.
Ich möchte nur an dieser Stelle einmal noch, übrigens statistisch gesehen, waren das disziplinierteste Team der Liga gewesen über die ersten 6 Spieltage. Das kommt noch dazu. Ich möchte nur mal einmal eine Frage in den Raum stellen. Wir sind jetzt 6 Spieltage durch. Ein Viertel der, nicht mal ein Viertel der Saison, ne? Aber wir sind jetzt an dem Punkt, wann haben sicherlich einige Spiele, wie gegen Racing, wie jetzt Montpellier, wie auch davor in Paris, unglücklich verloren. Also wirklich unglücklich verloren. Auch gegen Toulon, das eine Spiel, was sie wirklich deutlich verloren haben, gute Leistung gezeigt. Wir haben am Ende, ja, einige Defensivboni geholt, aber einen Sieg aus 6 Spielen. Die Saison wird von hier an nicht leichter. Zahlen sie am Ende dieses ganze Lehrgeld, was sie nun mal als Verein in ihrer ersten Erstligasaison zahlen müssen? Ist das jetzt, sind wir jetzt schon an einem Punkt, wo man sich ernsthaft Gedanken machen muss? Oder meinst du, die kriegen noch die Kurve?
Nein, es sind noch 20 Spiele zu spielen. Noch 20 Spiele zu spielen, 26 Spieltage. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber zu mir leider letztens jemand im Januar kann man eigentlich absehen. Weil das Problem ist ja, ich kenne das halt auch aus Brief, was passiert, wenn man absehbar absteigt. Du hast halt die Jungs, die ihre Klauseln ziehen und sagen, okay, ich habe die und die Klausel und ich unterschreibe es da und da. Ich kann sozusagen den Verein verlassen bei Abstieg. Und das führt natürlich dazu, dass du halt dieses Teamgefühl, dass es natürlich ein bisschen verloren geht. Weil es auf einmal nicht mehr darum geht, wie gewinnen wir, sondern jeder hat sein individuelles Projekt, was ja auch vollkommen okay ist, vollkommen verständlich ist. Aber was halt dazu führen kann, ist, weil bei diesem Brief auf einmal hattest du halt 11 Spieler, die ihre Klausel aktiviert haben und du hast so die ganzen Medien, die darüber schreiben, der Spieler geht dahin, der geht dahin. Und das kriegt halt Unruhe. Das macht eine Aufgabe nicht leichter. Natürlich weiß ich nicht, wie das wann ist, wie die Verträge sind, etc., aber es ist natürlich immer etwas, was man mitdenken muss. Und ich glaube einfach, wenn sie es schaffen, jetzt bis dahin zu punkten, dass alle Spieler committed sind zu bleiben, committed sind, alles weiterzugeben, dann ist es noch nicht zu spät. Also wie gesagt, ich glaube, sie haben halt die Qualität. Ich glaube, dieses Wochenende werden sie nicht gewinnen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass sie dieses Wochenende nicht gewinnen werden. aber danach, warum denn nicht? Ich bin dann wieder zu Hause.
Das Gleiche gilt auch für Racing. Nach ihrem jetzt letzten Spiel in Créteil, um jetzt mal die Überleitung zu den weniger spannenden Spielen zu machen.
Das ist nett ausgedrückt, das ist aber eine Katastrophe.
Das erste Mal seit 2021, dass ein Spiel zur Halbzeit 0-0 stand. Endstand 22-6 für Racing, die zwar gewinnen, aber ein wirklich, wirklich maues Spiel. Das kann man nicht für sagen für Bayonne gegen La Rochelle, 37-7 für die Gastgeber aus dem Baskenland, die in Donostia gespielt haben. Das erste Mal in 3 Anläufen, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Bisschen leerer als in den vergangenen Jahren. Waren immer noch 32.000 Leute da, also doppelt so viele wie ins heimische Jean Drugé gepasst hätten, oder mehr sogar. Aber waren schon durchaus noch 6.000-7.000 ihre Sitzschein im Gegensatz zu den vergangenen Jahren. Das aber nur am Rande. Trotzdem über 30.000 Leute ist eine gute Zahl und vor allem das Ergebnis 37-7 sehr, 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 sehr gut.
Tui Lagi hat, kann man noch erwähnen, hat sein Debüt gegeben.
Sein Comeback.
Tui Lagi.
Ja.
Oder Comeback, genau.
Auch richtig gut gespielt, muss man sagen. Hatte ich nicht mit gerechnet.
Hat Glück gehabt, dass er keine rote Karte bekommen hat, aber.
Ja.
Aber ja.
Aber du, Glück gehört dazu und ansonsten dieses Center-Duo mit Makala war schon solide. Ja. Muss man sagen.
Also, wenn ambitionierte Center unter euch sind, schaut euch das Spiel mal an. Ich glaube, da kann man sich was abschauen.
Po hat 33-26 gegen Castre gewonnen. Hätte nicht so knapp sein müssen. Absolut souveräne Halbzeitführung für Po, die Castre dann danach wieder ein Spiel zurückgeholt haben lassen. Vielleicht zwei Statistiken, die ich beeindruckend finde. 26 Punkte, das ist das wenigste, was Castre in dieser Saison bis jetzt gelegt haben. Und es ist das erste Mal in dieser Saison, dass Castre keine Punkte aus dem Spiel mitnimmt. Gleiches gilt übrigens auch für Toulon, das erste Mal, dass sie keinen Punkt mitgenommen haben. Aber ja, 26 Punkte ist die bis jetzt schlechteste Offensivausbeute von Castre diese Saison. Und das gleiche, naja, nicht ganz das gleiche, Paris hat auch offensiv nicht unbedingt punkten können, nur 3 gemacht, aber dafür 35 in Lyon kassiert. Nicht unbedingt das Topspiel, das man sich erhofft hatte. Kommen wir zu Pro D2. Auch da das ein oder andere Spiel ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Agen Dax, nicht unbedingt ein Highlight. Agen 2010 gewonnen. Maxime Oldman hat nicht gespielt. Offensiv war es dafür in Grenoble beim Derby gegen Valence. 44-22 am Ende. De Menzel hat gestartet oder ist gestartet und wurde in der 49. Minute ausgewechselt. Jus Nostadt konnte ebenfalls oder durfte ebenfalls nicht ran. Oder ist zumindest nicht angetreten, wie auch immer. Bei Provence-Spiel ging es Soyons-Angoulême 6-6 und das war ein ja, in vielerlei Hinsicht spannendes Spiel.
Finde ich interessant, weil, sorry, dass ich andere. Wir reden ja immer vor der Folge darum, ja, welche Spiele reden wir denn, schauen wir uns denn genauer an? Was ist interessant? Und wenn man dann 6-6 sieht, kommt man nicht auf die Idee, dass es interessant sein könnte. Außer man macht einen Podcast mit Marc, weil der meinte nämlich, nee, das Spiel, das wird genauer besprochen. Deswegen bin ich jetzt auch ich sehr gespannt zuzuhören, weil wenn ich ein 6-6 sehe, dann sehe ich halt, ne? 4 Straftritte und mehr eigentlich nicht. Dementsprechend, Marc, jetzt erklär uns, weshalb ein 6-6 so interessant ist.
Es gab noch einen nicht anerkannten Versuch von Jalagonia für Provence, für Tonigo Jalagonia, aber es war, also für mich war das, es war einfach ein ganz typisches Kampfspiel, aber über 280 Tackles, die gesetzt wurden. Nur mal als Hausnummer.
Aber auf beiden 200, Seiten, ne? Nicht auf einer. Also,
ja, ich wollte also sagen. Insgesamt. Ja, okay. Insgesamt 280 Tackles. Das ist eine sehr solide Zahl. Das, was ich sehr interessant fand, war die Entscheidung zu sagen, Provence hatten nach der 80. Minute ein Gedränge auf der Mittelfeldlinie und haben das Gedränge gewonnen und haben sich entschieden, wir kicken den Ball ins Aus. Was anscheinend eine Ansage vom Trainerstab war. Wir gesagt haben, nach dem, was uns in Grenoble passiert ist, Gedränge, Penalty kassiert, Sam Davis kickt den Ball von fast der Mittellinie zum 15-12 Sieg. Und wir gesagt, nee, wir gehen dieses Spiel ganz auf Nummer sicher, dass wir in jedem Fall Punkte mitnehmen. Und holen uns das Unentschieden. Und das fand ich spannend. Jetzt kann man natürlich darüber hinausreden, das sagt, also Soyons-Angoulême sind das erste Team seit Einführung der Pro D2 in dieser Form, die ihre ersten 3 Auswärtsspiele gewonnen haben. Das gab's in den letzten 25 Jahren einfach nicht.
Wild.
Es sind aber auch das erste Team, ja nicht ganz das erste Team, aber eins der ganz wenigen Teams, die auch gleichzeitig ihre 3 ersten Heimspiele nicht gewinnen konnten. Und die Kombination, alle Auswärtsspiele zu gewinnen, aber die Heimspiele nicht, die gab es in Frankreich global gesehen nur ein einziges Mal bei Agen, die alle Spiele verloren haben. Und selbst das stimmt nicht, weil die haben keine Auswärtsspiele gewonnen, aber sei es drum.
Aber ja, spannend. Auch in Agen. Da haben sie dann die Spieler irgendwann selber die Aufstellung gemacht. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist, Agen ist noch ein ganz anderes Thema, ja. Aber ich fand's, also für mich, also kannst du die Entscheidung nachvollziehen zu sagen, also bevor wir hier nochmal riskieren, irgendwas zu, doch nochmal irgendwie den Ball zu verlieren oder Soyons-Angoulême Gelegenheit zu geben, das Spiel zu gewinnen, probieren wir es selber nicht und gehen kicken den Ball ins Aus. Kannst du die Entscheidung vom Trainerstab nachvollziehen?
Ach, ich hätte gesagt, wir versuchen es einfach. Wir versuchen es so. Ich weiß auch nicht, wer Kicker war. Du hast ja eigentlich immer irgendeinen 15er, der einen richtigen Ruf hat, wo du genau weißt, der Ball schafft auf jeden Fall die 50, 60 Meter. Die Frage ist halt nur, ob er zwischen die Stangen irgendwie den Ball bekommt. Ne? Also ich hätte es auf jeden Fall versuchen können. Wenn man jemanden hat, von dem man weiß, der hat einen Stahlfuß, der knallt das Ding jetzt auf jeden Fall erstmal 70 Meter weit, und ob er dann halt die Goalstangen irgendwie das dazwischen bekommt, das ist halt dann, schauen wir mal, ne? Das ist eher hinten angestellt. Aber wenn man den nicht hat und man weiß, okay, wir haben jetzt hier jemanden, der kann aber nur 40 oder 35 Meter, dann gut, dann nehme ich das Risiko. Aber muss man individuell entscheiden.
Ja. Ich fand es in jedem Fall...
Hättest du es dir zugetraut, Marc? Hättest du das Ding gemacht aus 50 Metern?
Sie hatten kein Penalty, sie haben es nur nicht probiert.
Ach so, sie haben es gar nicht erst probiert, ja, okay.
Sie hatten kein Penalty, sie haben den Ball direkt vom Gedränge ins Ausgekickt. Ich hätte wahrscheinlich... Ich meine, ich verstehe den Grundgedanken, dass du sagst, aber weißt du, am Ende des Tages, in der Tabelle, macht dieser eine Punkt den Unterschied...
Also letztes Jahr hat sich Clermont nicht qualifiziert in den Top 6 wegen einem Punkt. Also ich würde sagen, ja. Zumindest,
aber
ich weiß nicht, wie es in der Prodeuse, aber Top 14, also jeder Punkt ist wichtig. Jeder, also ich kann nicht dir versprechen, jeder Punkt ist wichtig.
Ja, ich hätte ja wahrscheinlich gesagt, das Schlimmste, was passiert ist bei dem Wetter, wo das ganze Spiel über keinen Versuch gelegt wurde. Am Ende des Tages wird zwar Jungo Lem nicht mit dem Ball wegrennen und einen Versuch legen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie einen 9-6 draus machen, und dann hast du halt statt einem unentschiedenen Defensivbonus, ich hätte persönlich gesagt, damit kann ich leben, wenn ich im Gegenzug vielleicht auch die Chance dazu habe, zu probieren, selber das zu erzwingen.
Ja, aber vielleicht hatten sie auch alle so Schulterschmerzen, dass sie gesagt haben, ey, wir können nicht mehr, kick den Ball raus. Sie haben ja als Team heute 140 Mal getackelt. Das kann man sich ja mal durch 23 teilen, da weiß man ungefähr, was so die Leute da weggeackert haben.
Ja.
Dementsprechend, ach. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt und die Saison ist ja noch lang. Und vielleicht sitzen wir dann ja. Hier in 10 Monaten hier und sagen uns, ohne diesen einen Punkt, also ohne dieses Unentschieden, wäre es alles ganz anders gekommen.
Ich drücke die Daumen für Provence Rugby, dass es nicht so kommt, weil ich glaube, wenn sie darauf angewiesen sind, dann haben sie ihr Saisonziel klar verfehlt. Das gleiche kann man auch für
Montemasson.
Also da gibt es so einige Vereine. Montemasson ja auch, überraschend.
Aurillac.
Ja, fangen wir vielleicht mit dem anderen Spiel an, was dort spannend war. Nizza Monomasson 29-27 mit einigen Führungswechseln und am Ende einem überraschenden Sieg für Nizza, wobei überraschend nur dahingehend, dass Monomasson einen höheren, also vom Namen her einen höheren Status hat, aber eigentlich die Saison noch nicht so richtig überzeugt hat. Aber eins von diesen Schlechtwetterspielen, dass beide Seiten probiert haben zu spielen. Überraschenderweise.
Fast 30 Punkte, ne, beide gelegt. Ja. Und ich finde es krass, weil also jetzt 6 Spiele gemacht in der Pro D2. Wenn man sich die Tabelle anguckt, hast du das auf dem letzten Platz. Hast du nicht mehr Nice, sondern du hast auf einmal Valence-Romain. Und wir haben alle damit gerechnet, dass eigentlich Nice wahrscheinlich absteigt, weil teure Start, du musst die Spieler viel Geld bezahlen, bekommst aber nicht die gleiche Qualität in Städten, die weniger bezahlen können. Bla bla bla. Habt ihr wahrscheinlich hoffentlich alle schon gehört in unserer Saisonvorschau. Aber dann schlagen sie eben Montemasson, die 2 Wochen zuvor noch Brief zu Hause geschlagen haben. Und zwar deutlich.
Ja.
Und das ist irgendwie krass. Also du denkst, Montemasson, jetzt geht's los, sie besiegen Brief, das Überteam überhaupt. Nur um dann irgendwie in den Süden zu fahren und dann an der Côte d'Azur zu verlieren. Weiß nicht, vielleicht haben sie auch Urlaub gemacht oder ein bisschen sozusagen im Casino verweilt, aber das muss man gewinnen, so ein Spiel, wenn man Ambitionen hat, in die Top 6 zu kommen.
Machst du auch nicht sogar südlicher als Nizza?
Ich weiß es nicht. Zumindest müssen sie an der Küste. Sie mussten an der Küste fahren. Da lege ich mich fest.
Ich glaube, Montemasson ist südlicher als Nizza. Aber das ist jetzt eine geografische Randfrage. Ich glaube, man. Ja, auf gleicher Höhe.
Gleicher Höhe? Okay. Da mussten sie nur an die.
Ziemlich Bühne. Genau gleiche Höhe. Aber gut, sei es drum. Er war sehr überrascht. Also für mich ein sehr überraschender Sieg. Ich meine, auch Nizza. Das war, ja, also man ist halt geschüttet wie sonst was. Nizza, was ich recht, ja, eine komische Entscheidung finde. Sie, was ist keine komische Entscheidung? Ich kann sie nachvollziehen. Sie haben jetzt auch ein Zelt an einem der Endzonen.
Wo das ist kein Zelt, das ist eine stehen. Loge, hallo? Das ist die Premium-Superloge. Kostet 50.000 Euro.
Sorgte aber irgendwie immer dafür, dass die Tribüne jetzt noch leerer aussieht, weil die ganzen Leute, die vorher auf der Haupttribüne im Ehrenbereich gesessen haben, jetzt alle im Zelt gestanden haben. Ja, ich meine, es ist natürlich, man muss jetzt auch nicht, man kann vieles hinterfragen, immer noch in Nizza, wie gesagt, teure Stadt, ja, viel Unterstützung auch der Stadt, muss man auch sagen, aber bei 2000 Zuschauern im Schnitt die Saison, darf man natürlich erstmal in Frage stellen, wie sicher die wirtschaftlichen Beine sind, auf denen dieser Verein aktuell steht, aber werden wir rausfinden. Montauban steht auf deutlich sicheren Beinen als in den letzten Jahren und auch sportlich deutlich stabiler als ja, nach zwei fast Abstiegsjahren. 31-20 gegen Aurillac, das ist schon deutlich vielversprechender. Damit Tabellenzweiter aktuell tatsächlich. Hätte man vor einigen Jahren auch noch nicht gedacht. Apropos, hätte man auch nicht gedacht, haben Colomiers überholt, die vorher Tabellenzweiter waren, jetzt Tabellendritte. Auch das eine
Sache. Wobei alle punktgleich mit 18 Punkten, ne?
Ja, klar, schon. Trotzdem war das ja die Summe, die Montauban in den letzten Jahren insgesamt hatte.
Stimmt.
Also übertrieben gesagt, aber von daher, ja, positive Entwicklung. Aurillac steht auf dem drittletzten Platz. Auch da punktgleich mit Nizza auf dem Relegationsplatz. Aber bei Aurillac mache ich mir da weniger Gedanken, weil früher oder später wird es Aurillac zwangsläufig erwischen. Er ist schon das dritte oder vierte Jahr, sind in dem das bei dem ohnehin schon nicht allzu hohen Budget weiter gespart wird. Nevers hat 28-23 gegen Béziers gewonnen. Das auch ein spannendes Spiel in jedem Fall, mit viel hin und her. Nevers, die endlich, was heißt endlich, haben auch schon gegen Brief gewonnen zu Hause.
Ein Punkt, 29-28. Ja.
Also dafür, dass es heißt, bei Nevers läuft die Saison aktuell nicht. Auf der anderen Seite auch da zwei Versuche, die definitiv glücklich waren. Ich denke da vor allem an den Versuch von Njamine, der ja wo eigentlich da nicht durch diese vier Verteidiger durchkommen darf nach seinem Kick. Aber gut, andere Geschichte. Und eindeutiger, als wir beide erwartet hatten, Brief gegen Biarritz 31-13.
Ja, leider. Wobei das Geschichte. Irgendwie meine Vorahnung, was heißt Vorahnung, das werden wir dieses Wochenende sehen, aber ich hatte ja die gleichen Trainer in Stade Français, in den Espoirs. Und jede Saison hat damit angefangen, dass wir alles im Grund und Boden gespielt haben, wie Biarritz. Dann haben sich ganz, ganz viele Spieler verletzt. Ja, ich habe ja damals mit Veresa zusammengespielt, der jetzt in Oyonnax spielt, also Noah Kanika, der in Montauban spielt, also mit einigen guten Jungs. Nach 4-5 Wochen waren ja mal alle mal verletzt. Und dann ging die Saison so runter. Und ich hatte letztens mit einem Kumpel geredet, mit dem ich damals halt gespielt habe, der meinte zu mir, ja, das könnte auch Biarritz passieren, so ein kleines Déjà-vu. Ich hoffe natürlich nicht, aber sie haben viele Verletzte, sie haben ihre erste Niederlage, deutliche Niederlage, das ist ihre zweite, aber ihre erste deutliche Niederlage. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt zu Hause wird. Haben ja auch schon den ersten Medical Joker unter Vertrag genommen. Das geht natürlich nicht so leicht, wenn man eine U-Mannschaft trainiert, eine Jugendmannschaft trainiert. Aber wir mussten uns so ein bisschen an unsere U21-Zeit erinnern. Ja.
Ich bin gespannt in dem Fall. Bis jetzt, auch da muss man sagen, sehr viel vielversprechender als die letzten Jahre ist vielleicht. Aber gut, wir reden ja auch in einer deutlich anderen Situation als in den vergangenen Jahren.
Ja, auf jeden Fall.
Eine Existenz.
Sie faktuell, wie Boris sagen würde.
Bourg-en-Bresse, National, dritte Liga, der Spieltag, auch da mit sehr gemischten Ergebnissen. Bourg-en-Bresse 16:6. Massy gewonnen. Endlich mal ein wirklich positives Resultat für die Bresshühner. Ich meine es gar nicht despektierlich, aber das ist nun mal das, womit sie sich auszeichnen. Nicht nur, dass das an der Autobahnraststätte ein riesiges Hähnchen steht. Letztes Jahr war ihr Mannschaftsfoto im Hühnerstall. Ihr habt ja auch euer Mannschaftsfoto gemacht. Wo habt ihr eigentlich euer Mannschaftsfoto gemacht?
Ach so, ja.
Verlassene Fabrikhalle? Oder?
Ich habe nur gesehen, Leute haben sich lustig gemacht darüber, dass wir aussehen wie die Stormtroopers von Star Wars.
Schon ein wenig.
Nein, das ist ja so. Michelin, das ist ja klar, wir sind in Clermont-Ferrand, eine Michelin-Stadt, ist eine Arbeiterstadt. Und es gab halt damals Hallen, wo Reifen noch per Hand fabriziert wurden, getestet wurden, etc. Ja. Es ist natürlich so, ist kein Geheimnis, dass natürlich jetzt, Michelin ist jetzt ja kein kleines Mittel, ist ja kein kleines irgendwie Familienunternehmen, was an der Ecke ist, sondern die produzieren natürlich unter anderem auch jetzt in anderen Ländern, in Portugal, in Rumänien, in Spanien und haben auch vielleicht das ein oder andere Werk in Frankreich, was nicht mehr genutzt wird. Ja? Oder zum Beispiel jetzt, wo wir das Foto gemacht haben, war ein Werk, der wurden Reifen früher getestet, der heute testest du deine Reifen nicht mehr, indem du sie mechanisch anschiebst und irgendwie über 2 Wochen lang im Kreis fahren lässt, um zu sehen, wie die Abnutzung ist, sondern gibt halt Maschinen dafür, dementsprechend ist halt diese ganze Halle, wird jetzt umgebaut zu einem Event-Center. Und genau, das ist halt ein ja, historischer Ort, aber natürlich noch für die Firma und die Firmengeschichte. Und da durften wir halt das Foto machen. Und wir stehen sozusagen in dieser Aushebung, wo früher eine Maschine war, die einen Reifen geschoben hat, halt tagelang, wochenlang, um halt die Abnutzung zu testen. Aber braucht man halt heute nicht mehr, ne?
Mich nur gewundert, also dass es eine Fabrikhalle war, dachte ich mir schon, aber ich konnte halt mit diesem komischen, oder mit den Löchern im Boden wenig anfangen.
Er könnte auch ein Berliner Techno-Club sein, ne?
Was ich so anschaue. Schon.
Aber ja, wie findest du denn unser drittes Trikot? Wurde ja auch vorgestellt mit dem Vulkan.
Ich wollte gerade sagen, über euer Europa-Trikot müssen wir in unserer Trikot-Folge ein bisschen länger reden, weil ich habe da sehr viele Gefühle zu. In beide Richtungen. Bin mir da noch nicht ganz einig mit mir selbst. Auf der einen Seite finde ich es potthässlich, auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie spannend. Es ist irgendwie so ein kleines bisschen, es ist so hässlich, dass es schon fast wieder schön ist.
Ja, da muss ich entschieden widersprechen. Also, es sieht super aus.
Also vielleicht für die, die kein Bild vor Augen haben, es ist halt im Lavamotiv. Also,
ja, wie ein Vulkan halt, ne?
Ja,
logisch.
Ja, aber es ist halt, es ist viel. Narbonne hatte das vor 2 Jahren, hatten die das, war das letztes, vielleicht sogar letztes Jahr, hatten die genau das gleiche Trikot, nur eben halt in Orange und Hellorange. Und auch da fand ich schon hässlich. Und das finde ich jetzt besser und das ist für dritte Trikots besser als das, was Clermont oft hatte. Ich erinnere mich vor allem an dieses grüne Trikot, was grün und dunkelblau war keine gute Kombination. Daher ist es für Clermont-Verhältnisse wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, aber gut. Kommen wir mal zum Rugby zurück, Entschuldigung. Carcassonne hat 31:16 gegen Bourgoin gewonnen, Rouen hat 68:10 gegen Tarbe gewonnen. War eindeutig wie erwartet. Langon hat 21:20 gegen Périgueux gewonnen und mit fast 3000 Zuschauern einen eigenen Rekord aufgestellt. Was in Langon tatsächlich sehr spannend ist, dass sie es geschafft haben, dass die Fans von Bordeaux vor den Spielen, wenn es zeitlich passt, kommen die anscheinend tatsächlich mit 1-2 Bussen nach Langon gefahren und fahren von da aus in Chaban-Delmas, was sehr spannend ist. In dem Fall hat es nicht gepasst, aber letzten Male durchaus. Und gegen Périgueux zu gewinnen, auch nicht ganz, auch nicht selbstverständlich. Turenne hat 13:13 gegen Chambéry gespielt und Narbonne hat sich sehr, sehr schwer gegen Olympique Marquard getan, aber am Ende 38:26 gewonnen. Aber ja, den verkorksten Start am Ende noch aufgeholt. Kommen wir noch zur National 2. Ohne deutsche Beteiligung in dem Fall sowohl Michel Himmer, der glaube ich gerade sich erholt, aber der verletzt war, Chris Hilsenbeck, der sich verletzt hatte im letzten Spiel und Mathieu Ducot, der soweit ich weiß immer noch im Urlaub ist. Osch hat 44:27 gegen Hilsenbeck Saint-Jean-de-Luz gewonnen. Dann Mason hat zu Hause das Derby gegen Morillon überraschend 24:30 verloren. Und Valence Agen hat 23:24 gegen Niort verloren. Aber wie gesagt, die Spiele alle ohne deutsche Beteiligung. Vielleicht dann noch entschuldigen.
Nee, ich wollte jetzt schon hier den mit deutscher Beteiligung, wollte ich schon mal ein Ende finden für dann die deutsche Beteiligung am Samstag.
Ja.
Aber wenn du noch was hast, dann bitte.
Vielleicht nur die Frage, es gab ja einige Spiele, die im letzten Jahr in den erweiterten Kader gekommen sind, unter anderem von von Limoges und auch einer von Massy, über die wir jetzt nicht mehr geredet haben, weil sie am Ende ja so ein bisschen weiter außerhalb des Spektrums fallen, glaube ich, wäre von meiner Seite nur die Frage, ob ihr euch wünschen würdet, dass wir diese Spieler weiter im Auge behalten. Oder ob ihr sagt, naja, also das ist es dann jetzt, fünfte Liga können wir vielleicht auch mal außen vor lassen. Aber das lasst uns gerne wissen. Ja, ansonsten würde ich mich dem anschließen. Ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen heute.
Ja, aber wieder eine mega Folge. Wie immer bei Fragen, bei eurer Meinung, schreibt uns bitte, bringt uns Input über die sozialen Medien, über Instagram unter @bleublancrugby oder unter unserer E-Mail-Adresse www.bleublancrugby
info@bleublancrugby.de, so rum,
glaube ich. Info, genau, ja. So, bitte. Und dann werden wir nächste Woche sicherlich darüber, deutsche Beteiligung möglicherweise auch nicht, im Clermont-Wandspiel sprechen. Und dann hoffentlich haben wir dann Marc auch von unserem Spielsystem und von unseren Trainern überzeugt. denn das gibt es und das werden wir am Wochenende zeigen. Und dann wird auch Marc sich darüber freuen und seine Fehler eingestehen. Dementsprechend freut euch auf die nächste Folge, gebt uns eure Meinungen und genießt das Wochenende, was bald kommt. Schaut vielleicht auch ein bisschen Rugby, wenn ihr dazu kommt.
Daumen sind in jedem Fall gedrückt, in jeder Hinsicht. Und bis dahin. Ja, schönes Wochenende und tschüss.
Macht's gut, tschüss.